Wenn ihr diese Musik hört, dann wisst ihr es schon. Gesichter und Geschichten hat wieder eine neue Episode online gestellt. Ab und an erreichte uns der Wunsch nach jungen Menschen und nach Menschen, die in Berlin neu angekommen sind. Nach langem Suchen ist jetzt ein erster Schritt getan. Heute spreche ich mit einem, der von sehr weit weggekommen ist, nämlich mit Wilfred. Wilfred Dominic Josue. Nein, er kommt nicht aus Spanien, nicht einmal aus Europa. Er kommt von den Philippinen. Genau, von den Philippinen. Schaut schon mal auf die Karte, wo diese Inselgruppe überhaupt genau ist, oder schaut jetzt einfach auf euer Smartphone. Ich bin Patrick Pehl und wohne irgendwie schon immer in Berlin. Wusste es nicht, aber ihr höchstwahrscheinlich schon. Die Philippinen waren eine spanische Kolonie. Und ob Will auch Spanisch sprechen kann, das habe ich ihn natürlich als allererstes gefragt.
Das Ding ist nur, die Spanier haben uns gar kein Spanisch beigebracht, wobei wir diese Kultur haben. Und ich habe Spanisch in einem Institut gelernt. Wobei, das ist nur auf B1-Niveau. Also ich kann ja sprechen.
Aber du kannst ja offenbar auch Deutsch.
Dankeschön, ja.
Wie ist es denn dazu gekommen?
Also ich habe meinen Bachelor Politikwissenschaften auf den Philippinen studiert. Und dann hatten wir einen Kurs, also Comparative Politics heißt das. Und wir haben also unterschiedliche Politikformen, also Demokratieformen auf der ganzen Welt. Und wir haben auch also das deutsche System studiert. Das finde ich ganz interessant, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, Philippinen und Deutschland, die zwei Länder, die ganz zerstört wurden, und dann plötzlich ist Deutschland reicher geworden und Philippinen ist so geblieben. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, also ich wollte mal entdecken, warum ist das so passiert, und ich habe mir gesagt, eines Tages werde ich in Deutschland studieren. Und dann, ja, bevor ich also dieses Ziel erreiche, möchte ich erstmal Deutsch lernen. Deshalb habe ich Deutsch gelernt für 3 Jahre lang. Und dann nebenbei habe ich gedacht, okay, was mache ich dann mit dem Deutsch? Ich habe gedacht, okay, ich werde dann vielleicht mal Deutsch benutzen als Karriere. Und wir hatten auf den Philippinen gibt es ein Goethe-Institut, und das Institut hat eine Lehrerausbildung angeboten. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das ist ja auch ein Stipendium, warum nicht? Dann habe ich diese einjährige Ausbildung gemacht. Und dann habe ich als Deutschlehrer auf den Philippinen gearbeitet, bei unterschiedlichen Firmen, in Universitäten und auch beim Goethe-Institut.
Das bedeutet, du bist als Lehrer nach Deutschland gekommen?
Sozusagen ja. Ich war ja ausgebildeter Deutschlehrer, bevor ich nach Berlin angekommen bin.
Vielleicht erzähl mir noch einmal kurz, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind zwar in Berlin, aber Berlin hat ja viele Ecken und viele interessante Orte, wie ich finde. Wo sind wir hier?
Genau, wir sind im Bezirk Pankow, ganz genau im Kiez Prenzlauer Berg, wo wir die Kirche St. Augustinus sehen. Und neben dieser Kirche sind die Räumlichkeiten von unserer katholischen Studierendengemeinde Idittstein Berlin.
Die KSG, was macht denn die KSG? Das habe ich mich immer gefragt. Katholische Studierendengemeinschaft. Es gibt ja mehrere 10.000 Studenten in Berlin. Sind die alle hier Mitglied? Kommen die alle hierher?
Ich kann dir sagen, die sind alle hier herzlich willkommen.
Aber sie sind nicht alle da.
Wir freuen uns, wenn sie kommen. Sie sind noch nicht da. Und deshalb machen wir ganz stark Werbung auf soziale Medien, wie auf Facebook und Instagram, damit die Leute sehen, dass wir hier sind. Diese Gemeinde ist nicht nur meine Gemeinde, sondern eine Gemeinde von den ganzen Studierenden in Berlin. Mhm. Egal, wo sie sind, in Adlershof, in Dahlem oder ganz oben in Reinickendorf. sind hier herzlich willkommen. Wenn sie uns zu uns kommen würden, dann freuen wir uns, dann werden wir hoffentlich Freunde werden. So.
Freunde werden ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Wie bist du denn überhaupt hierher gekommen? Also was bringt einen dazu, von den Philippinen zu kommen und dann zu sagen, ich gehe mal zur KSG?
Damals habe ich also nach einer Gemeinde gesucht, die cool ist und mit den gleichen Hobbys hat, so wie was ich habe, und auch ja einfach, wo ich mal Spaß haben kann. Es gibt auch unterschiedliche Gemeinden, wo ich in Steglitz wohne zum Beispiel, gibt es auch katholische Gemeinden. Aber ja, die Gemeinden wo ich wohne, da findet man eher Familien und nicht so viele junge Leute. Ja klar, also in diesen Gemeinden kann man auch Kinder finden, aber nicht so junge Leute, so wie ich. Und so eine Gemeinde habe ich gesucht. Ich wollte ja mal eine Gemeinde, die jung ist und auch international, weil ich auch also viele, nicht nur Deutschen kennenlernen würde, sondern auch internationale Leute. Denn ich interessiere mich wirklich also für andere Kulturen. Und ich weiß, dass viele Studierende in Berlin studieren, die auch aus unterschiedlichen Ländern kommen, aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Amerika, aus Europa.
Das bedeutet, hier kommt alles so ein bisschen immer zusammen und verschiedenste Traditionen.
Ja, genau. Also diese Gemeinde ist eine Mischung von unterschiedlichen Kulturen. Klar sprechen wir Deutsch, aber ab und zu haben wir auch, wir erfahren auch Kulturen von der ganzen Welt. Einmal im Monat zum Beispiel haben wir eine internationale Messe und wir feiern natürlich unser Gottesdienst auf Englisch und danach gibt es also Essen. Manchmal kochen Leute oder Freunde aus Afrika, manchmal kochen Leute aus Asien oder aus Lateinamerika und wir freuen uns, weil wir dann also ihre Spezialitäten essen können und auch ihre Lieder, Kirchenlieder, können wir auch genießen.
Ich stelle mir das sehr unterschiedlich vor.
Ja,
vor allem so als Deutscher, wo die Kirche ja meist eher so ein bisschen einen ruhigen Charakter hat und dann kommen so plötzlich ganz im positivsten Sinne wilde Traditionen dazu mit lauter Musik, mit viel Bewegung, viel Aktivität. Gibt es da manchmal so eine Diskrepanz?
Ich kann sagen, unsere Gemeinde ist noch Work in Progress. Also wir suchen noch diese Balance zwischen der deutschen Kultur und auch der internationalen Flair. Aber ich kann sagen, dass zurzeit funktioniert das. Natürlich, ab und zu funktioniert das nicht so gut. Aber ich meine, wir sind nicht alle perfekt. Also wichtig ist nur, dass wir dann zusammenkommen und auch unsere Glauben dann feiern.
Wie lange gibt's denn die KSG schon? Weißt du das?
Soweit ich weiß, mehr als 20 Jahre. Also weil das auch die Trennung von Berlin dann auch erfahren hat.
Kommen wir vielleicht jetzt langsam mal zu dir. Und zwar hast du gesagt, du hast hier eine Gruppe gefunden, die ähnliche Interessen hat und die, wie du es genannt hast, cool ist.
Ja.
Was sind denn das so für Interessen?
Musik zum Beispiel.
Ja.
Es gibt.
Du spielst auch in einer Band oder was?
Ich singe gern.
Ja.
Zurzeit also bauen wir unser Chor. Und wenn ich mal die Musik hier höre, dann denke ich mir, ja, das gefällt mir, das beruhigt mich. Und auch wenn ich mal bei internationalen Gottesdiensten hier war oder hier bin, dann höre ich auch andere Musik. So, es sei denn, ich höre dann Lieder aus Lateinamerika oder aus Afrika. Ja, und das gefällt mir sehr. Das ist ja nur ein Aspekt von vielen. Es gibt auch, wir machen auch Fahrten, zum Beispiel letztes Jahr, das hat mir sehr gut gefallen, wir waren in Zinnowitz und dort haben wir Osterfahrt gemacht und dort haben wir auch Ostern gefeiert zusammen und dieses Jahr zum Beispiel, oder nächstes Jahr im September planen wir eine Pilgerfahrt nach Israel. Wir wollten ja mal zusammen Jerusalem entdecken und den Weg von Jesus auch entdecken. So, es gibt unterschiedliche Angebote. Es gibt auch Sport zum Beispiel. Wir haben noch zurzeit, wir bauen zurzeit mit der katholischen, na, in der katholischen indonesischen Familie in Berlin eine Sportgruppe, damit wir zusammen Sport machen.
Okay.
Und mit, zusammen mit der evangelischen Studierendengemeinde machen wir auch unterschiedliche Aktivitäten. Nächstes Jahr planen wir wieder ein ökumenischen Picknick oder ein ökumenischen Radtour.
Und was ist da deine Rolle?
Zurzeit bin ich Außenminister in dieser katholischen Studierendengemeinde, weil unsere KSG ist nicht allein auf der ganzen Welt. KSG Berlin ist Teil von dem Diözesanrat von Berlin und deshalb müssen wir dort jemanden schicken. KSG Berlin ist auch Teil von der Regionalarbeitskreis Ost von unterschiedlichen katholischen Studierendengemeinden in Ostdeutschland. So, da müssen wir auch einen Vertreter schicken. Und wir sind, also KSG Berlin ist auch Teil von dem akademischen Hochschularbeitskreis, akademischen katholischen Hochschulgruppe.
Ah, okay.
Genau. Das ist ja die, der Dachverband von unterschiedlichen KSG, also katholischen Studierendengemeinden oder katholischen Hochschulgruppen in ganz Deutschland. Mhm. So, und da müssen wir auch also Leute schicken. Und meine Rolle ist, ich koordiniere dann die Außenvertretung von KSG Berlin in diesen Gremien.
Mhm. Du hast schon gesagt, irgendwie fandst du es interessant, was Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg so getrieben hat. Und du konntest schon Deutsch, als du hergekommen bist. Du hast Deutsch auch in den Philippinen gelernt. Wie war denn der kleine Will? Wie kommt man dazu?
Wenn ich mal diese Zeit dann, wenn ich mal zurückblicke, würde ich sagen, dass der damalige Will war ein, er träumt gern. Er wollte auch viele Ziele erreichen und damals wusste er gar nicht, wie er diese Ziele dann erreichen.
Ja.
Wichtig ist nur, dass er dann Träume hat und Ziele hat. Zusammen mit mit seiner Glaube hat er dann einfach jeden Tag weitergemacht, trotz Niederlagen, trotz Konflikten, hat nur einfach weitergemacht.
Was waren das so für Niederlagen?
Ja, also es ist ja auch nicht einfach, von den Philippinen nach Deutschland zu kommen, wenn man hier studieren will ohne Stipendium.
Ja.
So, ich habe das damals gemacht. Ich wollte in Deutschland auf jeden Fall studieren, aber wahrscheinlich in den Augen von unterschiedlichen Organisationen bin ich nicht so hochbegabt.
Ja.
Und deshalb habe ich also, ich hatte keine Chance, ein Stipendium zu kriegen. Aber das war okay. Ich habe mir gesagt, okay, wenn es nicht klappt, es gibt ja andere Wege. Ich habe richtig gearbeitet. Ich habe auch Geld gespart, damit ich mal der deutschen Botschaft auf den Philippinen zeigen kann, dass ich Geld habe. Wobei, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn ein Student im Ausland, in Deutschland studieren will, ohne Stipendium studieren will, dann braucht er oder sie jetzt vielleicht so 8.000 Euro als Geld so in einem Sperrkonto zu zeigen, damit er oder sie ein Visum kriegen kann.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel das jetzt, ich glaube 8.500 oder 600, okay. Aber damals vor...
Aber schon eine Menge Geld.
Ja, genau. Damals hatte ich keine Ahnung, wie ich so dieses Geld haben kann.
Ja.
Ich weiß nur, ich muss das haben. So, ich habe richtig gearbeitet.
Hast du da gearbeitet?
Als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache.
Aha.
Deshalb war ich ich habe damals beim Goethe-Institut gearbeitet, ich bin auch zu Firmen gekommen für Firmenkurse. Ich habe auch an Universitäten gearbeitet. Ich habe auch am Wochenende gearbeitet. Manchmal habe ich so am Vormittag gearbeitet oder am Abend und dann am Wochenende auch. So, ich glaube, ich habe damals also 7 Tage gearbeitet in der Woche.
Ja.
Und okay. Das war die Zeit.
Wie alt warst du da?
Damals, als ich angefangen habe, Deutsch zu unterrichten, war ich 23 und 24. Ja.
Das heißt, du bist jetzt 30?
Ich bin 33.
33 sogar. Okay, also ich
bin alt.
Ach, Okay. Das heißt, du bist jetzt 33 Jahre alt.
Jo.
Und also, wenn man Lehrer ist, dann ist man ja schon auch irgendwie eine Autoritätsperson und so eine Person, wo, ich weiß nicht, wie es auf den Philippinen ist, aber vielleicht so 30 Leute zu einem nach vorne gucken und dann irgendwie im besten Fall an den Lippen hängen und dann irgendwie was lernen wollen. Nun kommst du nach Deutschland und gibst ja im Prinzip auch diese Position desjenigen, der so vorne steht und zu dem aufgeblickt wird, gibst du ja dann auf. Wie fühlt sich das an für so jemanden?
Für mich fühlt es sich auch am Anfang, naja, ich bin immer nervös damals, wenn ich mal vor Leuten spreche. Besonders damals, also als ich neu in Deutschland war. Ich kann Deutsch, aber wenn man also vor Deutschen dann spricht, dann ist es ein bisschen ist ein bisschen unangenehm, denn natürlich, ja, muss man erstmal denken, spreche ich richtig? Ist meine Grammatik richtig? Sage ich die richtigen Wörter? Verstehen die Leute mich oder sowas ähnliches? Deshalb habe ich gedacht, wenn ich allein denn das mache, dann kann ich das nicht schaffen. Deshalb muss ich immer nach Hilfe brauchen. Und dafür, dann kommt also Gebete und Glaube, dass man das schaffen kann, trotz der Schwierigkeiten, trotz der Herausforderungen. Und ja, und natürlich Übung hilft auch. Hier in der KSG zum Beispiel ist man, also wenn man vorne spricht, dann ist man vor Freunde. Und das kann ich mal auch als Tipp geben. Also übt man erstmal vor Freunden, damit man also schon peinlicher machen kann und schon man alle falsche Worte sagen kann, bevor man vor einem richtigen Publikum. Ich erinnere mich,
Gerne.
also vor 2 Wochen hatte ich einen Vortrag bei einem Buchverlag hier in Berlin. Sie haben mich eingeladen, weil ich einen Vortrag, also weil ich eine Forschung gemacht habe für Lehrer, wie man also Teilnehmer mit Migrationshintergrund auch befähigen kann, also um gesellschaftlich aktiv in der Gesellschaft teilzuhaben. Und am Anfang war ich da vor den Lehrerinnen und Lehrern und ich weiß, dass sie Experten sind und manche, also ich habe ihre Gesichter gesehen und ich bin sicher, sie glauben nicht an mich, weil ja, ich Ausländer bin und vielleicht mein Deutsch auch nicht so gut war. Aber ich habe mir gesagt, ich habe eine Botschaft, ich habe auch eine Forschung gemacht und ich wollte das teilen. Vielleicht also ist das nicht perfekt und ich glaube, das wird nicht perfekt sein. Aber ich möchte das teilen. Und langsam habe ich gemacht. Und dann langsam haben die Lehrerinnen und Lehrer das verstanden. Und ja, ich bin glücklich, dass sie nicht böse zu mir war.
Könnte man so einem sympathischen Mann auch böse sein? Ja, wieder eine dieser Unterbrechungen, aber ich mach's ganz kurz. Hinterlass dem Podcast doch ein paar nette Sterne auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Und wenn ihr uns Anregungen oder auch Ideen dalassen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an presse@erzbistumberlin.de. Oder nutzt Insta, Facebook oder Twitter, jeweils @Erzbistum Berlin. Es ist nun ungefähr 6 Jahre her, dass Will in Berlin angekommen ist. Ich habe Will gefragt, wie sich das angefühlt hat, vom anderen Ende der Welt hier nach Berlin zu kommen. Und vor allem, wie sich das überhaupt angefühlt hat, hier in Berlin auf einem Flughafen anzukommen und zu wissen, man bleibt hier eine Weile. war denn der Moment, als du im kalten, nassen Berlin auf dem rutschigen Rollfeld auf dem Flughafen Tegel angekommen bist?
So, ich kann dir sagen, bei uns auf den Philippinen ist es immer warm. Und wenn wir uns wollen, dass es ein bisschen kalt ist, dann machen wir die Klimaanlage an, also Air Conditioner. Und dann ist das Büro oder das Zimmer dann kalt.
Ja. Ihr habt, ihr habt nicht so zentrale Heizungsanlagen, ne?
Wir brauchen keine Heizung, weil es ist immer warm bei uns. Außer wenn es regnet, dann ist es ein bisschen kalt. Und es gefällt uns, weil ja, es ist nicht immer, dass wir kaltes Wetter auch haben. So. Als ich also ausgestiegen bin, habe ich gedacht, okay, es ist noch kalt. Vielleicht, weil das, also vielleicht, weil Flughafen kalt ist und dann frische Luft noch rauskommt. Okay, gut. Dann bin ich dann rein zu diesem Flughafen und dann raus, wieder raus zur Bushaltestelle. Und dann, ich habe mir gesagt, warum? Ich bin draußen schon. Aber warum ist immer noch die Klimaanlage an? Warum ist es noch kalt? Und dann habe ich realisiert, oh, ich bin in einem anderen Land schon. So, draußen gibt es keine Klimaanlage so groß und so breit. Also es ist unmöglich.
Richtig.
Das ist ja schon Winter, habe ich dann gedacht. Ja, das war meine Ankunft in Berlin, Januar 2014.
Und dann bist du da direkt vom Flughafen mit dem Flughafenbus ins Hotel zu Freunden. Wie bist du angekommen?
Genau. Zum Glück hatte ich ja Kontakte, die ich schon mal auf den Philippinen verknüpft habe. Und diese Kontakte haben auch Kontakte in Berlin. Und glücklicherweise haben die Kontakte von Kontakten auch also angeboten, mich vom Flughafen Tegel abzuholen. Und ein Kumpel von einer Freundin von mir auf den Philippinen hat mich abgeholt und dann nach Kreuzberg gebracht, weil ich dort dann für einen Monat bleiben sollte, weil ich noch keinen Platz beim Studentenwohnheim hatte. Mhm. Ja, und ich bin da geblieben. Am Anfang wollte ich noch nicht raus, weil ich noch nicht getraut habe. Ich bin neu in Berlin und ich kenne ein paar Freunde, aber ja, den Ort muss ich mir nochmal entdecken.
Ja. Und dann bist du reingekommen in die Spätkaufkultur.
Genau, und auf den Philippinen haben wir diese Sari-Sari Stores. Und das sind offen von Montag, also von morgens bis abends. Das ist aber nur klein. Also das ist nicht wie die Spätis hier. Man kommt rein und man kauft was. Aber diese Spätekultur finde ich also auch ganz ähnlich wie unsere Sari-Sari-Store. Mhm. Und das gefällt mir auch. Das Ding ist nur in Stegel zum Beispiel, wo ich wohne, ist auch ein bisschen anders. Also man kann nicht so viel Spätis in Steglitz finden. Man kann viele Dönerladen in Steglitz finden. Ich habe vor kurzem gelesen, in Steglitz, Zehlendorf, in unserem Bezirk findet man die größte Zahl von Dönerladen im ganzen Land Berlin.
Echt, ja?
Jo. Viel mehr als in Neukölln oder in Kreuzberg oder Wedding, so.
Ja, die haben ja auch lange offen.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich finde immer noch, also die Dönerladen in Mitte und auch in Kreuzberg vielfältiger als also die in Steglitz.
Vielleicht erzählst du uns mal, wie sich das angefühlt hat, hier überhaupt anzukommen. Ich meine, die Philippinen sind genau auf der anderen Seite der Erde. Hm. Die Philippinen sind irgendwie völlig anders, würde ich vermuten. Und dann kommst du hier in Berlin vermutlich in Tegel an und bist plötzlich in einem anderen Land mit anderen Schriftzeichen und mit einer anderen Sprache und kennst hier ja niemanden, oder?
Ich hatte die Gelegenheit, mal hier schon Leute kennenzulernen. Auf den Philippinen habe ich dann auch schon Freunde, die zusammen mit mir geträumt haben, in Deutschland zu studieren oder in Deutschland ein neues Leben zu haben.
Ja.
Und sie sind vor mir gekommen.
Ah.
Und deshalb, als ich gekommen war, Januar 2014, kenne ich schon einige Leute, gute Leute.
Ja.
Eine war meine eine Klassenkameradin von mir vom Deutschkurs aus den Philippinen, sie war schon mal hier. Und eine war eine damalige Kollegin, also eine Deutschlehrerin auch auf den Philippinen. Mhm. Und ich hatte nur zwei, aber das reicht. Ich wollte auch nicht so viele Kontakte haben, weil ich so ein neues Leben bauen möchte. Ja. Und also natürlich war das nicht so einfach. Ich erinnere mich, ich spreche Deutsch, aber ich war neu 2014. Aber die Leute haben schon gedacht, weil ich Deutsch sprechen kann, dass ich schon mal integriert bin. Ja. Und deshalb haben sie zum Beispiel, okay, ich lade dich zu einer Party ein, das ist die Adresse.
Okay.
Und ich war, okay, wie komme ich denn zu euch? Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, das zu fragen, weil die Leute denken, dass ich ja schon alles weiß. Aber ja, also ich habe auch gelernt, ja, wenn man nicht weiß, dann muss man fragen. Fragen kostet nichts. Ja.
Und man muss vielleicht erklären, dass die Adressen auf der Welt ein ziemlich großes Problem sind, weil sie überall anders geschrieben werden.
Genau. Ich muss das also lernen. Ich muss das wirklich lernen, wie man also nach Hilfe fragen kann. Denn ich war schüchtern. Also das ist auch unsere Kultur auf den Philippinen. Man wollte immer diese Harmonie haben. Mhm. Und wenn man zum Beispiel eine blöde Frage stellt, ist ein bisschen peinlich. Und lieber das nicht fragen, einfach mal selbst recherchieren. Eine Sache, die ich gelernt habe. Zweite Sache ist, also Nein zu sagen. Mhm. Damals habe ich nicht gewusst. Ja, bei uns, also entweder ist es ja oder vielleicht.
Ja.
Und Nein ist es ein bisschen unhöflich und deshalb sagt man Nein. Aber ja, ich habe mal gelernt, auch Nein zu sagen. Damals habe ich also, als Student habe ich auch natürlich gearbeitet. Und immer wenn der Chef fragt, okay, kannst du am Wochenende, kannst du am Sonntag, kannst du am Samstag, ich würde immer Ja sagen. Ja. Ohne zu wissen, ich kann auch Nein sagen.
Okay. Und dann warst du wohl der beste Angestellte.
Ja, also die Kollegen, Kolleginnen waren sehr glücklich, dass ich ja die Schichte und Dienste von Wochenende da auch nehme.
Was hast du da gearbeitet?
Ich war damals Ticketaussteller beim Besucherdienst von Bundestag.
Ah ja.
Genau. Ich habe das als Studentenjob gemacht. Und das war auch cool, weil ich auch also andere Leute von der ganzen Welt, also Besucher von Berlin, kennengelernt habe.
Okay.
Aber es war auch anstrengend, also neben dem Studium.
Ja, das glaube ich. Was hast du damals studiert? Immer noch Deutsch oder?
Genau, damals habe ich also an der Freien Universität Berlin Master of Arts in Politik und Deutsche Nachkriegsgeschichte studiert. Und ja, also nach 4 Semester habe ich das absolviert. Ich bin auch natürlich ganz stolz, weil ich dieses Programm auf, meine Masterarbeit auf Deutsch geschrieben habe. Mhm. Und die Verteidigung war auch auf Deutsch. So. Ich war ambitioniert. Ich wollte ein Programm auf Deutsch absolvieren.
Ja, ich habe du hast es geschafft?
Ja, danke, ja.
Perfekt.
Genau. Und nun mache ich nochmal einen Master in Politik und Politikwissenschaften an der Fernuniversität in Hagen.
Ach so.
Genau.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Moment, wo man hier ankommt, zurückkommen. In welcher Jahreszeit bist du eigentlich angekommen in Berlin?
Ja, nur, also ich erinnere mich ganz, ganz wichtig, am 20. Januar 2014 bin ich nach Berlin angekommen.
Also erstens, Januar ist schon mal sehr kalt, sehr, sehr kalt.
Und ich erinnere mich, es war glatt.
Ja, das.
Und es gab viele Leute, die einen Unfall hatten, weil die Straße glatt war.
Der Januar ist ja im Prinzip auch der einzige Monat, wo es wirklich glatt ist draußen. Mhm. Hast du dir im Prinzip den schlimmsten Monat ausgesucht. Mhm. Was hast du damals gedacht?
Ich habe nichts gedacht. Ich habe mich nur gefreut, dass ich so endlich mal in Deutschland meinen Traum erleben kann. Und nach vielen Jahren, also nach ungefähr 5 Jahren von dem Traum, habe ich das endlich mal geschafft.
Und der Winter stört dich aber immer noch, oder?
Jetzt schon. Ich vermisse natürlich das Wetter auf den Philippinen, weil, ich weiß nicht, ob du weißt, bei uns auf den Philippinen gibt es nur 2 Jahre Zeit, entweder Sommer oder Regenzeit.
Ja.
Und ja, es ist natürlich warm, aber ja, dadurch haben die Leute auch mehr Sonnenlicht und die Leute sind eher glücklicher.
Würde ich sagen. Sind die Leute in Deutschland nicht so glücklich?
Naja, also hier sind die Leute glücklich. Man muss das nur ganz gezielt finden.
Ja, okay, verstehe. Diplomatisch ausgedrückt.
Genau.
Hattest du schon mal Besuch von deinen Verwandten oder Familie?
Ja.
Wie finden die es hier?
Kalt.
Okay.
Aber im Sommer war das schön. Also ich bekomme jede Zeit, oder nicht jede Zeit, sondern ab und zu mal Besuche von Freunden von den Philippinen oder damalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dem Deutschkurs, den ich damals so geleitet habe. Also sie sind glücklich, wenn ich mal ihnen mein Berlin zeige.
Mhm. Was ist dein Berlin?
Genau, also natürlich diese touristischen Orte, das ist ja ganz wichtig, aber auch die Orte, die ich mag. Zum Beispiel in Prenzlauer Berg ist auch ein Muss für mich, nachdem wir dann Bernauer Straße dann besucht haben, diese Mauerstreife da, gehen wir, also müssen wir dann zur diese Straße, Eberswalder Straße.
Ja.
Und da gibt es man diesen Laden, Konopkes Imbiss. Ich mache keine Werbung, aber da isst man
und Currywurstladen.
Ja, gute Currywurst, und das möchte ich auch meine Freunde erfahren, weil ja, das schmeckt gut, und ist auch ein gute Seite von Berlin.
Du hast vorhin gesagt, du kommst aus Steglitz. Warum zeigst du den Leuten nicht Steglitz?
Doch, ich zeige auch Steglitz. Ich zeige sehr gerne Wannsee, zeige sehr gerne Krumme Lanke. Mhm. Und bei uns gibt in Lichterfelde auch diese Mauerstreife, wo im Februar gibt es natürlich viele Kirschblüten. Genau.
Ja.
Genau. Ja, aber das Ding ist nur so, die Freunde wollten erstmal die touristischen Sachen in Mitte sehen. Und ja, ich gerne mache ich das mit ihnen. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, dann zeige ich Steglitz.
Noch Zeit ist okay.
Ich suche Zeit für Steglitz auch. Aber natürlich, manchmal haben die Freunde nur am Wochenende Zeit. Ja. Oder sie haben auch eine Konferenz hier. Oder sie haben auch ein Treffen hier. Und sie haben auch nicht so viel Zeit. Aber ja.
Was macht Berlin für dich aus?
Es muss klar sein, dass ich so Berlin ausgewählt habe, weil ich Politik studieren wollte und hautnah erfahren möchte.
Mhm.
Das wollte ich, das war mein Ziel von Anfang an.
Na gut, das kannst du auch in München oder in Wiesbaden.
Ja, das Ding ist nur, dort kann man auch lernen, kann man auch studieren, aber in Berlin kann man auch Geschichte lernen und jeden Tag erfahren. Ja. So, Berlin ist natürlich voll international, oder internationaler als die anderen Städte in Deutschland. Und ich war auch in unterschiedlichen Hauptstädten in Europa und in Amerika.
Ja.
Und auch in Kanada. Ich kann dir sagen, dass Berlin ist ganz anders. Also hier muss man keine Maske tragen.
Mhm.
Hier kann man wirklich natürlich sein.
Mhm.
Ja klar, manchmal also wünscht man sich, dass man ein bisschen die Leute eher gut bekleiden können, aber aber trotzdem sind die Leute ehrlich, manchmal hart, aber das ist ja dieser Charakter von der Stadt, und das gefällt mir. Am Anfang nicht, natürlich, aber langsam lerne ich so, dass also dieser Charakter von der Stadt nicht nur einfach von dem Luft gekommen ist, sondern wirklich, weil die Stadt viel erfahren hat. Die Trennung und dann Wiedervereinigung, und dann jeden Tag ist eine neue Geschichte für diese Stadt, und das gefällt mir auch, und das möchte ich auch erfahren.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass die Stadt mich ausgewählt hat. Weil ich noch hier bleibe. So.
Also die Philippinen sind ja eine Inselgruppe. Und Inselgruppen haben es ja irgendwie so eigen, dass es dann so meistens so Seefahrernationen werden. Und die Philippinen sind ja irgendwie auch dafür bekannt, dass sie im Prinzip diesen ganzen internationalen Schiffsverkehr am Laufen halten. Ist es nur ein Klischee oder stimmt das?
Ich kann sagen, so wir sind ein Archipel. Wir haben mehr als 7000 Inseln. Ich komme von der Hauptstadt und da ja natürlich erfahre ich nicht so viel Wasser. Wir haben zwar diese Manila Bay und das war's. Ich muss dann 2 Stunden fahren nach Süden, um mal den nächsten Strand zu erfahren.
Ja.
Aber ich kann sagen, dass also die Mehrheit von Filipinos mehr von Wasser leben. Und deshalb, es gibt ja so viele Leute, so viele Seemänner und Seefrauen, die von den Philippinen kommen. Und ich glaube, die Philippinen sind auch ganz berühmt, also die Filipinos, die Philippiner und Philippinerinnen sind berühmt auf der ganzen Welt, weil wir dann in diesen Schifffahrten, Kreuzschifffahrten auch tätig sind. Mhm. Ja, weil wir dann auch von Wasser aufgewachsen sind.
Ja. Du bist so von einer Hauptstadt gekommen in eine andere Hauptstadt und in beiden Hauptstädten braucht man 2 Stunden zum Meer. Mhm. Fährst du ab und zu an die Ostsee?
Ich kann dir sagen, ich war nur 2-mal am Ostsee, 1-mal im Zinnowitz und 1-mal in Stralsund.
Ja.
Und beide.
Nicht so weit auseinander.
Ja. Aber ich war noch nie da zum Schwimmen.
Okay.
Nur zur Stadtbesichtigung. Aber ich möchte ja, also im Sommer gehe ich gern so nach Krummelanke.
Mhm.
Oder nach Wannsee.
Hm.
Und da kann man auch gut baden.
Okay.
Aber nicht, also das Wasser ist nicht salzig genug, aber ich meine, ist doch Wasser. So.
Ist es Wasser auf jeden Fall.
Ja.
Du hast ja noch ein ganz, wie ich finde, spezielles Hobby, was ich persönlich auch aus ganz vielerlei Gründen ziemlich gut finde. Du machst irgendwie nebenbei noch Politik. Wie kommt es dazu? Das machen die wenigsten Deutschen und nun machst ausgerechnet du als zugereister Filipino, machst jetzt hier plötzlich Politik.
Ich engagiere mich.
Ja.
Nicht nur, weil ich so das wichtig finde. Ich engagiere mich, weil ich meinen Teilnehmer in meinem Integrationskurs zeigen wollte, dass auch Leute ohne deutschen Reisepass, ohne den deutschen Reisepass auch aktiv in der Gesellschaft sein kann.
Mhm.
Und deshalb, also ein Beispiel. Ich bin Integrationslehrer und die Lage von den Integrationslehrer ist nicht gut. Die Mehrheit von meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten in prekären Situationen. Sie arbeiten auf Honorarbasis und sie müssen selbst ihre Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, Steuern, Steuerberater selbst zahlen. Und wenn man also eine Familie hat, natürlich ist das nicht genug. Und deshalb habe ich einmal an meinem Abgeordneten in Steglitz einen Liebesbrief geschickt.
Ein Liebesbrief?
Ich habe gefragt, könnten wir auch das Thema von den Integrationslehrern mal fragen? Ja. Ja, und glücklicherweise hat er reagiert. Er hat mir auch eine E-Mail geschickt. Okay, das ist ja die Antwort von der Staatsministerin für Integration, Widmann Maus. Und ja, sie hat gesagt, ja, wir haben schon viel getan. Für mich ist das also noch nicht viel, weil das ist ja schön in Wörtern. Das ist ja schön, wenn man das liest, aber das erfährt man nicht so ganz in der Realität. So, deshalb, es gibt noch mehr Luft nach oben, würde ich sagen. Noch ein Beispiel ist, damals, wo ich gearbeitet habe in Brandenburg, ist immer noch das Thema von Diskriminierung und Rassismus aktiv. Und das macht, also das, so diese 2 Themen bringen meinen Teilnehmern Angst.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, ja, ich muss dann auch ich möchte meinen Teilnehmer befähigen, also wie man mit Rassismus oder Diskriminierung umgehen kann. Und deshalb bin ich laut, wenn ich mal also zum Beispiel Podiumsdiskussionen gebe. Oder zum Beispiel, ich war bei der letzten Brandenburg-Landtagswahl, war ich aktiv bei einer Sendung. Ich war da als Publikum und ich habe dort auch Fragen gestellt. Denn ich wollte ja mal auch zeigen, dass ja, es gibt ja auch Migrantinnen und Migranten im Land Brandenburg.
Klar.
Und diese Leute haben auch Stimme und ihre Stimme sollten gehört werden. Und ich kann das nur machen, wenn ich selbst auch mich engagiere. Als Anfang. Und jemand muss diese Initiative starten. Und deshalb bin ich aktiv.
Und gibt's irgendwas, was du hier vermisst?
Das Essen.
Wirklich?
Philippinisches Essen.
Was ist denn so philippinisches Essen?
Ich habe dir gesagt, also Philippinen ist eine Kolonie von Spanien damals. Und deshalb ist sind unsere Gerichte dann auch eine Mischung von chinesische Gerichte zusammen mit spanische Gerichte.
Aha.
So mit viel Gewürz und mit viel Reis natürlich, mit viel Meeresfrüchte und auch Gemüse.
Ja.
Ich vermisse auch unsere Obstsorten. Bei uns auf den Philippinen haben wir viel Avocados und sind nicht so teuer. Hier sind sie teuer, leider. Auf den Philippinen haben wir auch so Mangos, die gelb sind und süß. Mhm. Die Mangos in Supermärkten hier in Deutschland sind grün.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie süß genug sind, aber sowas vermisse ich in Berlin. Ich vermisse auch, manchmal vermisse ich auch unsere Fast Food.
Echt, ja?
Genau. Auf den Philippinen hat McDonald's keine Monopolie von Fast Food, weil wir auch unsere Version von Fast Food haben.
Das ist so Fast Food.
Genau, also bei uns zum Beispiel haben wir diese Kette, das heißt Jollibee. Mhm. Das ist wie McDonald's, aber voll philippinisch. Also das Essen ist auch Hähnchen, Spaghetti, aber süße Spaghetti zum Beispiel.
Süße Spaghetti?
Ja, genau. Weil wir dann halt viele süße Sachen essen. Und Reis natürlich. Und ja, also ich vermisse das sehr. Ich habe das Essen von diesem Laden seit 5 Jahren nicht gegessen.
Ja.
Und ich hatte Glück, weil ich in Mailand vor einigen Tagen war. Und in Mailand gibt es diesen Laden.
Ja.
Und weil in Mailand viele Filipinos sind.
Große Hafenstadt, ja.
Genau. Und deshalb hat auch Jollibee dort einen Laden dann eröffnet. Und ich hatte Glück, dass ich dort wieder dass mein Lieblingsessen von Jollibee essen kann.
Das hat dich glücklich gemacht. Und also so ein Lieblingsessen, was oder irgendein Essen, was du mit Deutschland dann verbindest?
Ich mag Spätzle. Ja, ich mag Käsespätzle. Was noch? Jetzt ist so fast Weihnachten und ich mag also diese Gebäcke.
Ja.
Von Deutschland. Lebkuchen zum Beispiel, Stollen mag ich sehr und ich hoffe, dass ich das sowas jedes Mal essen kann, aber es gibt nur diese Zeit sowas und deshalb gefällt mir also auch Weihnachten in Deutschland. Es ist nicht so laut und bunt wie bei uns auf den Philippinen, weil natürlich, ich weiß nicht, ob du weißt, aber auf den Philippinen feiern wir Weihnachten ab September, weil schon Bär ist, so Bär, September, Oktober, November, Dezember.
Okay.
Alle Bärmonate feiern wir Weihnachten und plus Januar und
also das halbe Jahr.
Genau.
Okay.
Und das ist ja voll bunt mit Beleuchtungen und die Kinder singen auf der Straße, damit sie auch Geld kriegen können. von Haus zu Haus singen sie. Und dann am Weihnachten kommen sie zu ihren Onkel oder Tanten und dann bekommen sie auch Geschenke. So eine Tradition vermisse ich. Mhm. Ja, aber ja, hier gibt es auch eine andere Art von Weihnachtsfeier. So. Das gefällt mir auch.
Gibt es was besser ist aus deiner Sicht?
Mhm.
Was gefällt dir besser?
Das Ding ist nur, ich hab schon aufgehört zu denken, was besser ist und was nicht. Weil wenn ich sowas denke, dann ich werde nur traurig. Und deshalb denke ich immer, ja, das ist anders. Es bedeutet aber nicht, dass etwas schlecht ist und etwas besser ist, sondern es ist nur anders und so vielfältig ist die Welt.
Mhm.
Und so ist meine Perspektive jeden Tag auch.
Da sind wir auch dann gleich wieder bei der KSG Berlin, ne? Vielfalt.
Ja, wir sind, also wir haben andere, also wir haben nur einen Glaube. Wir haben aber unterschiedliche Formen, um diese Glaube zu feiern. Mhm. Bei uns auf dem Film ist es ganz voll, also wenn wir dann singen, dann ist es wirklich so lebendig. Ja. Und deshalb, also gefällt es mir sehr, wenn ich mal mit Freunden aus Lateinamerika oder aus Afrika dann Gottesdienste feiere, weil sie dann ganz auch lebendig sind. Mhm. Aber es gefällt mir auch, wenn ich mal die Gottesdienste von der deutschen Seite auch feiere, weil das ist ja ruhig und man kann fast meditieren. Ja. Und ja, so ich genieße alle Seiten von ja, dieser Vielfältigkeit.
Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort, oder?
Danke. Ja.
Wenn das interessant für euch war und ihr jetzt sagt, ihr wollt Will und all die anderen bei der KSG unbedingt mal kennenlernen, dann kommt doch einfach vorbei in die Dänenstraße in Prenzlauer Berg. Das ist nahe der Schönhauser Allee. Und wenn ihr sonntags gegen 18 Uhr zur Messe kommt, dann ist danach auch immer noch ein großes gemeinsames Essen mit Speisen aus den vielfältigen Herkunftsländern, die Will ja schon beschrieben hat. Auf der Website der katholischen Studierendengemeinde findet ihr aber auch alle wichtigen Informationen zum Nachlesen. ksg-berlin.de oder selbstverständlich in den Shownotes zur Episode. Egal welche Tradition bei euch verfolgt wird, ob nun Kartoffelsalat mit Würstchen oder der klassische Gänsebraten, lasst es euch in jedem Fall schmecken und kommt gut durch die Weihnachtszeit. Euer Patrick Peel.